Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Sendung. Wir möchten uns heute gern ein wenig mit der Bhagavad Gita befassen. Bhagavad Gita, das bedeutet der Gesang des Einen. Sie beschreibt, wie Krishna Arjuna lehrt, sein Dharma zu erfüllen und wie er sich aus dem Kreislauf der Wiedergeburt befreien kann. Die Gita ist ein Teil aus dem großen Werk Mahabharata und zählt zu den heiligsten Schriften im Hinduismus. Es geht dabei um den Kampf des Guten, symbolisiert durch das Geschlecht der Pandavas, gegen das Böse, dem Geschlecht der Kauravas. Krishna ist der Wagenlenker von Arjuna. Swami hat in der Zeit von August bis September 1984 34 Ansprachen über die Bhagavad Gita in Prashanti Nilayam gehalten. In den Ansprachen geht Bhagavan auf die Kapitel 2 und 12 ein und gibt dazu ausführliche Erläuterungen. Al Drucker hat sie aufgezeichnet und so wurden sie uns erhalten und wir können uns immer wieder darein vertiefen. In dieser Stunde widmen wir uns der zweiten Ansprache mit der Überschrift »Sich Gott schenken, die Umwandlung des Menschen in Gott«, eine Sendung von Inge Sadai. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuttanama dharmasya tada Paritranaya sadhuna Vinashaya cha dushkrita Dharma samstapanarthaya Sambhava
Krishna sagt im 12. Kapitel Slokas 13 bis 20:
Wer niemals hasst und keinem Leid zufügt, wer freundlich, gütig und mitfühlend ist, wer weiß, dass nichts sein eigen ist, wer Freud und Leid gelassen trägt, wer stets zufrieden, unbeirrbar ist, wer sich beherrschen kann und dessen Geist und Intellekt auf mich gerichtet sind, der ist mir lieb und wert. Wer diese Welt nicht scheut und ihn die Welt nicht fürchten muss, wer frei geworden ist von allen Leidenschaften, Freud und Angst, der ist mir gleichfalls lieb. Wer keinerlei Erwartung hegt, wer rein und unberührt und unbekümmert ist, wer immer weise und gelassen handelt, der ist mir lieb und wert. wer Glück und Unglück gleichermaßen trägt, wer nichts bereuen muss und nichts begehrt, wer gut und schlecht nicht kennt und mich nur liebt, der ist mir lieb und wert. Wer Freund und Feind in gleichem Maße liebt, wer Ruhm und Schande, heiß und kalt, wer Freud und Leid mit Gleichmut auf sich nimmt und wer frei von jeder Bindung ist, wer unberührt von Lob und Tadel bleibt, im Geiste fest, still und zufrieden ist, wer nicht an Hab und Gut gebunden ist, der ist mir lieb und wert. Doch jener, dessen Denken, Wort und Tat all dies zu jeder Zeit erkennen lässt und der voll Glauben sich mir anvertraut, der ist der Liebste mir.
Verkörperungen der Liebe. Gottes Macht ist unermesslich und unbegrenzt. Die enorme Vielfalt, die ihr im Universum wahrnehmt, ist das Resultat des Wirkens von Maya, der Macht der Täuschung. Der grobstoffliche Aspekt des Universums, den das menschliche Auge wahrnehmen kann, ist ein winziger Teil der Allmacht Gottes. Alle Sonnensysteme zusammen können am Bruchteil der Länge eines Fußes des Herrn gemessen werden. Es ist unmöglich, die Größe des Herrn zu begreifen, der das gesamte Universum durchdringt, das Grobstoffliche wie das Feinstoffliche. Es gibt keinen Ort, wo er nicht wäre. Die Schöpfung ist der Körper des Herrn. Ihr müsst ernsthaft versuchen, das Prinzip zu verstehen, auf das sich diese Welt gründet. Der Mond ist Hunderttausende von Meilen entfernt. Die Sonne viele Millionen von Meilen. Der allernächste Stern ist Abermillionen Meilen entfernt. Und jenseits von ihm, in den mit bloßem Auge nicht mehr erreichbaren Winkeln des Universums, gibt es Sterne, die noch Milliardenmal weiter weg sind. Dieser grobstoffliche Aspekt des Universums, den wir das physische Weltall nennen, das in unseren Augen so unendlich groß erscheint, ist nur der winzigste Teil des feinstofflichen oder geistigen Aspektes des Universums. In diesem feinstofflichen Aspekt ist dieses gigantische Weltall nicht größer als vergleichsweise ein Atom. Das feinstoffliche Universum, das gemessen an der physischen Welt riesengroß ist, ist seinerseits nur ein mikroskopisch kleiner Teil eines viel, viel größeren Aspektes des Universums, den man als kausales Universum bezeichnen kann. Es heißt kausales Universum, weil aus diesem ultrafeinen Aspekt die feinstoffliche und die grobstoffliche Welt ständig neu entsteht. Jede dieser drei Welten, die grobstoffliche oder physische, die feinstoffliche oder mentale und die kausale, sind so enorm in ihrer Ausdehnung, dass die Schriften erklären, sie könnten vom menschlichen Verstand unmöglich begriffen oder mit Worten beschrieben werden. Sie übersteigen jegliches Vorstellungsvermögen. Und doch steht hinter allen noch das göttliche Prinzip, dass der Urgrund des Ganzen, der große Ursprung ist. Gott ist jenseits des Grobstofflichen, des Feinstofflichen und des Kausalen. Doch als Herr gebietet er über alle diese Welten. Er ist Herr über die Zeit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Menschliche Wesen sind mit begrenzten Fähigkeiten ausgestattet. Und so ist es euch unmöglich, das göttliche Prinzip zu verstehen. Der einfachste Weg ist deshalb der der Hingabe, Bhakti-Yoga.
Krishna nannte Arjuna drei Schritte auf diesem Weg. Der erste und wichtigste Schritt ist, tu dein Werk für mich.
Ihr müsst erkennen, dass die Werke, die ihr auf der physischen Ebene verrichtet, von Anfang an bereits mit dem Herrn in Verbindung stehen. Denn er ist der höchste Herrscher der Welt. Betrachtet jede Handlung, die ihr beginnt, in diesem Wissen als Handlung für Gott.
Der zweite Schritt ist, um meinetwillen allein.
Bis zu diesem Zeitpunkt habt ihr nur an euch gedacht. Aber wer seid ihr? Krishna sagt, ich bin es, der in dir erscheint. Dieses Wort Ich bezieht sich nicht auf den Körper. Es entströmt dem höheren Selbst, dem Atman. Dieses Ich sollte niemals mit dem Körper, dem Denken und Fühlen, der Intuition oder irgendeinem anderen Wesensaspekt des Menschen gleichgesetzt werden. Denn es transzendiert alle diese Begrenzungen und steht nur in Beziehung zum unbegrenzten Atman. Das begrenzte Selbst, das sich mit diesem Ich zusammengetan hat, ist nichts als eine Spiegelung des einen Atman. Was ihr auch bisher getan habt, ihr habt es allein um des Atman willen getan. Diese heilige Wahrheit habt ihr nicht gekannt und euch dafür von der Illusion zum Besten halten lassen. Krishna sagte zu Arjuna, was du auch tust, tue es um meinetwillen, um mich zu befriedigen. Tue alles, was du tust, für mich. Führe alle deine Handlungen an meiner Statt aus, als mein Beauftragter. Dieses Ich und mich und mein bezieht sich auf den Atman.
Der dritte Schritt ist dieser. Sei nur mir ergeben.
Bemüht euch darum, das tiefe Geheimnis, das in dieser Anweisung enthalten ist, zu verstehen. Hingabe ist die Ausdrucksform der Liebe. Das Gefühl, das man Liebe nennt, entströmt dem Atman. Liebe ist gleichbedeutend mit Atman. Liebe hat nichts zu tun mit weltlichen Gefühlen und materiellen Dingen. Liebe ist nur ein anderes Wort für Hingabe. Liebe ist der wahre Name des Atman. Dieses Prinzip der Liebe, das aus dem Innersten des Herzens kommt, muss jede Handlung, jedes Wort und jeden Gedanken durchtränken. Das geschieht, wenn ihr alles, was ihr tut, sagt oder denkt, nur verrichtet, um dem Herrn Genüge zu tun. Im Wachbewusstsein mag es euch erscheinen, dass ihr alles um eures Körpers willen tut oder um euren Vorstellungen zu genügen. Im Tiefschlaf dagegen seid ihr euch eures Körpers oder eurer Gedanken nicht bewusst. Um wessen Willen genießt ihr dann die Ruhe und den Frieden des Schlafes? Um des Atmen willen. Schlafen, essen, all die Tätigkeiten, die ihr jeden Tag verrichtet, werden nur aus Liebe zum Ich durchgeführt. Ihr glaubt, alles käme eurem kleinen, persönlichen Ich zugute. Aber das Ich entspringt tatsächlich dem Atman, von dem es nicht verschieden ist. In der Brihadaranyaka Upanishad beschreibt der weise Yajnavalkya diese Ereignisse seiner Gattin Maitreyi und erklärt ihr die tiefere Bedeutung der verschiedenen Beziehungen des Menschseins. Er sagt, um wessen Willen liebst du mich? Eine Ehefrau liebt ihren Mann nicht um seinetwillen. Sie liebt ihn um ihres Selbstwillen. Wir glauben, die Mutter liebt ihr Kind um des Kindes willen. Aber so ist es nicht. Sie liebt es um ihres Selbstwillen. Man sagt, der Guru, der Lehrer, liebt seinen Schüler um des Schülers willen. Aber in Wirklichkeit liebt er ihn hauptsächlich um seines Selbstwillen. In diesem Zusammenhang könnt ihr hinter all den spirituellen Übungen, die ihr durchführt, eine tiefere Wahrheit sehen. Der Sadhaka, der spirituell Suchende, liebt Gott. Aber nicht um dessen Willen, sondern um seines Selbst Willen. Gott hingegen liebt seinen Jünger um des Jüngers Willen. Er kennt keinen Unterschied, kein Gefühl der Individualität oder dass einige Dinge ihm gehören und andere jemand anderem. Wo es ein Gefühl des Unterschiedes und der Individualität gibt, erheben sich Selbstsucht und das Gefühl von Ich und Mein. Aber Gott kann nicht nur auf eine Form begrenzt werden. Er hat keine Selbstsucht, kein trennendes Gefühl von Mein und Dein. Deshalb sind die drei Schritte:
Arbeite für mich, um meinetwillen allein und sei nur mir ergeben.
Alle für den Sadhaka gegeben. Sie zu befolgen heißt, alle Spuren der Selbstsucht entfernen und auf dem Weg zur Selbstverwirklichung weiterkommen. Leider verstehen nur sehr wenige Schüler die große Wahrheit dieser Worte. Wenn ihr einen kühlen Luftzug wünscht, könnt ihr ihn mit einem Fächer erzeugen, Aber wenn ein Wirbelsturm an der Meeresküste entsteht, erzeugt er riesige Wellen und entwurzelt selbst die größten Bäume. Die Brise, die er mit dem Fächer hervorruft, ist sehr schwach. Die Urkraft Gottes dagegen furchtbar unbegrenzt. Nehmt ein paar andere Beispiele. Wenn ihr Wasser aus einem Brunnen pumpt, werdet ihr nur eine kleine Menge fassen. Aber bei einem wolkenbruchartigen Regen schwellen die Flüsse zu reißenden Strömen an. Und zusammen mit dem Ozean werden sie zu einer einzigen großen Flut. Das eine entspringt der sehr begrenzten menschlichen Kraft. Das andere der grenzenlosen Allmacht Gottes. Was geschieht, wenn ihr zu Hause Licht anzünden wollt? Ihr zündet eine Kerze an oder knipst eine elektrische Lampe an. Wenn aber die Sonne am Morgen aufgeht, durchflutet sie die ganze Stadt und auch die Wälder im Handumdrehen mit ihrem Licht. Das kleine Licht eurer Lampen ist sehr schwach im Vergleich zur Leuchtkraft der Sonne, die ihren Glanz überall hin verbreitet.
Und alle Pflanzen nähre ich,
Wieder habt ihr hier die unbegrenzte göttliche Kraft und dort die begrenzte menschliche. Wie könnt ihr die unbegrenzte göttliche Kraft erreichen? Wie können die begrenzten Fähigkeiten eines menschlichen Wesens in die grenzenlose Allmacht Gottes umgewandelt werden? Die Methode heißt Selbstaufgabe, sich Gott überlassen.
Der Herr erklärt in der Gita: Ich werde alle deine Sünden zunichte machen und dich zu der höchsten Stellung erheben, die meine ist. Wie ist das möglich? Die physische Welt, die ihr mit euren menschlichen Augen seht, ist der gröbste Aspekt des Universums. Wenn dieser grobstoffliche Aspekt im Geist eine feinstoffliche Form annimmt, habt ihr den feinstofflichen Aspekt des Universums. Und wenn dieser geistige Aspekt eine noch feinere Form im Herzen annimmt, habt ihr den kausalen Aspekt des Universums. Der ewige, grenzenlose Gott, der jenseits aller Welten und das Größte vom Größten ist, wird zum Kleinsten des Kleinen und richtet sich im Herzen des gottliebenden Menschen ein. Die wunderbare Wahrheit ist, dass der so unbegrenzt große und allmächtige Herr sich bereitwillig im Herzen seines Jüngers einsperren lässt. Die folgende kleine Geschichte erläutert das. Eines Tages, als Narada sich in der Gegenwart des Herrn aufhielt, fragte ihn dieser: Narada, hast du auf deinen Reisen durch die Welt herausfinden können, welches das Geheimnis ist, auf dem das Universum beruht? Wohin du auch schaust, findest du die großen fünf Elemente: Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Welchem dieser Elemente, glaubst du, gebührt der erste Rang? Was ist von allem, was im Universum existiert, das Wichtigste? Narada dachte eine Weile nach und antwortete dann: Herr, das Wichtigste der fünf Elemente ist sicher die Erde, denn sie ist das dichteste und schwerste. Der Herr entgegnete: Wie kann das Element Erde das Wichtigste sein, wenn doch drei Viertel der Erde mit Wasser bedeckt sind und nur ein Viertel Land ist? Diese ach so große Erde wird vom Wasser förmlich verschlungen. Was ist größer, das, was verschlungen wird, oder das, welches verschlingt? Narada musste einsehen, dass das Wasser größer sein musste, da es die Erde verschlungen hat. Der Herr fragte weiter: Aber Narada, es gibt doch die alte Legende, dass sich die Dämonen einst im Wasser versteckt hielten und dass der weise Agastya auf der Suche nach ihnen den ganzen Ozean mit einem Schluck austrank. Wer war wohl größer, Agastya oder der Ozean? Narada gab zu, dass Agastya ohne Zweifel größer sein musste als das Wasser, das er getrunken hatte. Aber, fuhr der Herr fort, es wird gesagt, dass derselbe Agastya in einen Stern verwandelt wurde, als er seinen Körper verließ. Nun erscheint so ein großer wie Agastya als winziger Stern am unendlich ausgedehnten Himmel. Wer ist nun größer, Agastya oder der Himmel? Narada antwortete: Herr, der Himmel ist sicherlich größer als Agastya. Darauf fragte ihn der Herr: Aber wir wissen, dass Gott eines Tages in der Gestalt des Zwerges Vamana als Avatar auf die Erde kam. Er dehnte sich so enorm aus, dass er imstande war, Himmel und Erde mit einem seiner Füße zu bedecken. Was ist nun größer, Gottes Fuß oder der Himmel? Oh, der Fuß des Herrn ist mit Sicherheit größer, antwortete Narada. Der Herr fragte weiter: Wenn der Fuß des Herrn so groß ist, wie steht es dann mit seiner unendlichen Form? Narada ahnte, dass sie nun beim Kern der Sache angelangt waren. Ja, sagte er voller Freude, der Herr ist der Größte von allen und von allem. Er ist jenseits alles Messbaren. In keiner der Welten gibt es etwas Größeres als ihn. Aber der Herr hatte noch eine Frage. Was ist mit dem Gott Ergebenen, der es geschafft hat, diesen unendlich großen Gott in sein Herz zu schließen? Sag, Narada, wer ist größer? Der Gott Ergebene, der den Herrn in seinem Herzen eingeschlossen hat? Oder der Herr, der von seinem Ergebenen eingeschlossen wurde? Narada musste gestehen, dass derjenige, welcher Gott ergeben ist, größer ist als der Herr selbst und deshalb in der Rangordnung an erster Stelle stehen muss. Selbst über Gott.
Ich mich vor dir nieder und fliehe dich um.
solche ungeheure Kraft, die imstande ist, selbst den Herrn zu binden, ist in Reichweite eines jeden Gottergebenen. Wie groß oder wie stark eine Kraft auch sein mag, wenn sie durch irgendetwas anderes gebunden werden kann, so ist das Bindende als Stärke anzusehen. Die Ehrfurcht, gebietende Macht des Herrn, wird durch die Macht der Liebe gebunden.
Es ist also auf dem Weg der liebenden Hingabe möglich, Gott selbst zu binden und ihn in eurem Herzen als Gefangenen zu halten. Ein Tropfen Wasser aus dem Ozean, den ihr in der Handfläche haltet, ist im Vergleich zum Ozean, aus dem er kommt, sehr, sehr klein. Aber lasst den Tropfen zurück in den Ozean fallen. Sogleich wird er ein Teil des unendlich großen Ozeans. Wenn eure Kleinheit als menschliche Wesen sich mit der riesigen Kraft des Göttlichen verbindet, werdet ihr unendlich groß und allmächtig. Ihr werdet eins mit Gott. In den Heiligen Schriften heißt es, wer Brahman erkannt hat, wird wahrhaftig selbst zu Brahman. Mit anderen Worten, der Vorgang des Erkennens des Göttlichen selbst vereint euch mit Gott, transformiert euch in Gott. Dieser Vorgang, der euch und Gott zusammenschweißt, ist Bhakti, der Pfad der liebenden Hingabe. Unglücklicherweise ziehen es heute viele Menschen vor, die Existenz Gottes zu leugnen. Sie verlassen sich lieber auf ihre eigene, begrenzte Kraft und lassen sich nur von menschlichen Errungenschaften beeindrucken. Sie sind bereit, sich tief vor dem Dorfschulzen oder einem kleinen Beamten zu verneigen. Aber sie weigern sich, der allmächtigen kosmischen Person Demut und Gehorsam zu erweisen, die Herr über das ganze Universum ist. Gott, der Ursprung und Grund alles Sichtbaren und Unsichtbaren, wird nicht beachtet. Dieser traurige Zustand rührt daher, dass viele nicht imstande sind, die Wahrheit zu begreifen, die diesem riesengroßen, manifesten Universum zugrunde liegt. Kleine Geister folgen nur den Nebenstraßen. Wenn ihr verstündet, dass alles nur ein Abbild der einen Göttlichkeit ist, würdet ihr niemals falsche Wege gehen. Wenn ihr schon einen wunscherfüllenden Baum in eurem Garten habt, warum sucht ihr dann nach wilden Früchten im Wald? Wenn ihr schon die Himmelskuh Kamadenu in eurem Stall stehen habt, warum lauft ihr dann zum Markt, um Milch zu kaufen? Wenn ihr die unfassbaren Wohltaten begreifen würdet, die eine solche Himmelskuh bedeutet, würdet ihr niemals anderswohin schauen und euch mit trivialen Dingen abgeben. Kleinen Geistern erscheinen selbst kleine Dinge klein. Und ihr werdet klein. Kleinliche Gedanken gebären kleinliche Charaktere. Ihr werdet von kleinen Dingen angezogen, weil ihr glaubt, dass eure Kraft begrenzt ist. Aber in Wirklichkeit ist eure Kraft unendlich. Ihr bleibt klein, weil ihr euch mit dem Körper identifiziert. Ihr denkt, Aham Dehasmi, ich bin dieser Körper da. Dieser Gedanke hält euch in einem Zustand des Kleinseins. Schreitet fort vom Aham Dehasmi zum Aham Jivasmi. Von ich bin dieser Körper zu ich bin die Seele, ein Funke der Göttlichkeit. Steigt auf von der Stufe der Dualität weiter zur Zwischenstufe der bedingten Nicht-Zweiheit, Vishishtadvaita. Dann müsst ihr von Aham Jivasmi aufsteigen zu Aham Brahmasmi, von Ich bin die Seele, ein Teil des Göttlichen, zu Ich bin die Göttlichkeit selbst. Ich bin nichts anderes als Gott. Gott und ich sind immer eins. Das ist die höchste Stufe der Spiritualität, die der vollkommenen Nicht-Dualität. Advaita. Das Gefühl, mit dem ihr den Weg beginnt, dass ihr mit dem Körper, den ihr habt, identisch seid, ist von dualistischem Denken geprägt. Das ist die Brutstätte allen Kummers. Solange ihr in der Dualität gefangen seid, ist alles Kummer und Sorge. Sobald ihr euch aber mit dem Atman identifiziert, wird alles Seligkeit und Freude.
Ihr müsst euer Denken anheben, euch immer mit dem Atman eins wissen und die falsche Vorstellung der Identität mit dem Körper aufgeben. Das ist die richtige Verehrung und Anbetung des Herrn. Anbetung heißt in Sanskrit Upsana, was so viel bedeutet wie nahe beisitzen.
Aber es ist nicht genug, nur nahe zu sein. Der Frosch sitzt zwar auf dem Lotusblatt, aber hat er etwas von dem süßen Nektar in der Lotusblüte? Nur nahe sein bringt keinen Nutzen. Man muss dem Herrn auch lieb werden. Ihr müsst imstande sein, den Honig zu saugen. Eure Nachbarn mögen sehr nahe bei euch wohnen, aber wie groß ihre Probleme und Sorgen auch sein mögen, sie betreffen euch nicht näher. Wenn sich dagegen euer Ehepartner oder Sohn auf der anderen Seite der Weltkugel aufhält und ihr bekommt über eine Woche lang keinen Brief von ihm, fangt ihr an, euch Sorgen zu machen. In diesem Fall ist der Körper zwar sehr weit entfernt, aber eure gegenseitige Liebe bringt euch einander nahe. Die Beziehung zu den Nachbarn ist nicht so liebevoll, obwohl sie sehr nahe sind. Ein anderes Beispiel. In einem Haus gibt es Ameisen und Mäuse, aber nennt ihr sie deswegen eure Freunde? Die physische Nähe muss von Herzlichkeit begleitet sein. Es muss ein tiefes Gefühl der Liebe in euch wachsen und die Beziehung durchtränken. Upasana bezieht sich auf das Nahe und gleichzeitig Liebsein. Was bringt euch das Nahe und Liebsein? Wenn ihr nahe der Lampe sitzt, profitiert ihr von der Helligkeit, die sie verbreitet. Und mit Hilfe der Beleuchtung seid ihr imstande, auch nachts noch zu arbeiten. Wenn ihr unter dem Ventilator sitzt, spürt ihr den kühlen Luftzug und vergesst die Hitze, die euch vorher zugesetzt hat. Während der kalten Jahreszeit sitzt ihr am Feuer und seine Wärme wehrt euch vor der Kälte, die euch vielleicht zu schaffen macht, beschützen. In jedem Fall wird eine Eigenschaft beseitigt und eine andere tritt an ihre Stelle. So ist es auch, wenn ihr nahe beim Herrn seid. Wenn ihr ihm lieb werdet, bekommt ihr seine Liebe und bald werden alle schlechten Eigenschaften von euch abfallen und durch Gute ersetzt werden, die Gott verkörpern. Vermehrt eure Liebe so, dass ihr dem Herrn immer näher und näher kommt und ihm lieber und lieber werdet. Der einfachste Weg, Gott näher zu kommen, ist, sich ständig an ihn zu erinnern, in allem, was ihr seht, was ihr tut und was ihr sagt. Denkt nur an Gott und wie ihr ihm näher sein und ihm lieber werden könnt. Auf dem Weg der Hingabe ist es nicht genug, Gott zu lieben. Ihr müsst euch auch mit Dingen beschäftigen, die dem Herrn gefallen, sodass ihr seine Liebe erweckt und seine Liebe zu euch auch fühlen könnt. Es gibt eine Reihe von Merkmalen, die ein Gottergebener haben sollte, um ihn Gott gefällig zu machen. Betrachtet Tadel und Lob, Kälte und Hitze, Gewinn und Verlust, Freude und Kummer, Ehre und Verachtung oder was für Gegensatzpaare es noch geben mag, mit Gleichmut. Fühlt euch nicht herabgesetzt, wenn man euch kritisiert. Und fühlt euch nicht erhöht, wenn man euch lobt. Jubiliert nicht, wenn ihr vom Glück begünstigt werdet. Seid nicht niedergeschlagen, wenn es euch verlässt. Bleibt gleichmütig der Hitze wie der Kälte gegenüber. Beide können euch auch Freude bereiten. Im Winter werdet ihr wollene Kleidung als wohltuend empfinden, während ihr im Sommer dünne Kleidung vorzieht und etwas Kühle auch willkommen wäre. Zu manchen Zeiten schenkt die Hitze Wohlbehagen, zu anderen die Kälte. Es liegt an der Art, wie ihr sie gebraucht, ob ihr daran Freude habt oder nicht. Hitze und Kälte, Gewinn und Verlust und alle anderen Gegensatzpaare und überhaupt alles in der Welt hat seinen Nutzen. Jedes Ding ist für einen bestimmten Zweck erschaffen worden. Ihr müsst es nur in der Weise benutzen, die eurem Leben und eurem Entwicklungsstand entspricht. Es wäre reiner Unsinn, einem Kind einen goldenen Becher zu schenken oder einem Wahnsinnigen ein Schwert in die Hand zu geben. Der wertvolle goldene Becher sollte nur einem Menschen gegeben werden, der seinen Wert zu schätzen weiß. Dieser Mensch würde sich sehr an dem Becher freuen und ihn richtig behandeln. So ist es auch mit der Hingabe. Wer den Wert der Hingabe kennt, wird sich ihrer bedienen, um sich und den anderen reine Freude zu bereiten. Wahre Liebe wird niemals irgendjemandem Kummer machen, nie dazu führen, dass der eine den anderen hasst. Die wünschenswerten Eigenschaften des Gottergebenen sind im 12. Kapitel der Gita angeführt. Sie beginnen mit: Wer keinem Wesen Leid zufügt.
Wer niemals hasst und keinem Leid zufügt, wer freundlich, gütig, mitfühlend ist, wer weiß, dass nicht sein eigen ist, wer Freud und Leid gelassen trägt,
wie ein Papagei, sich ständig vorzusagen, Herr, ich liebe dich, Herr, ich liebe dich, und gleichzeitig anderen das Leben schwer machen, das ist keine Hingabe.
Ihr werdet dann zu einem Gottsucher voller Liebe und Hingabe, wenn ihr euch ihm vollkommen überlasst und bereit seid, jeden seiner Befehle auszuführen. Arjuna war verzagt, weil Stolz und Egoismus in ihm waren. Aber nachdem er den Rat des Herrn vernommen hatte, fiel er ihm zu Füßen und sagte, Herr, ich bin dein Schüler, lehre mich, was gut für mich ist. Ich übergebe mich dir ganz und gar. Bis zu diesem Zeitpunkt waren sich die beiden wie Schwäger begegnet. Aber als Arjuna sagte, ich will tun, was du sagst, ich will deine Befehle ausführen, wurde er zum Jünger. Die Veränderung fand in seinem Denken statt, als sich seine Schwagerbeziehung in die des Schülers verwandelte, der den Herrn zum Lehrer hat. Diese geistige Umwandlung ist absolut notwendig für den Sucher auf dem spirituellen Weg. Ohne diese Umwandlung wird eure Hingabe, gleich wie nahe ihr euch dem Herrn fühlt, frucht und nutzlos bleiben. Seid euch dieser hohen Lehre bewusst und tut eure Pflicht im Leben. Bleibt gleichmütig und vergewissert euch, dass die Arbeit, die ihr tut, gut ist und dass sie den jeweiligen Umständen angemessen ist. Ihr solltet die Verse der Gita nicht nur auswendig lernen, sondern sie auch in die Praxis umsetzen. Nur wenn ihr sie im täglichen Leben praktiziert und ihre tiefe Bedeutung ganz begreift, wird sich euer Kummer auflösen und eure Sorgen werden verschwinden. Wenn ihr sie falsch versteht und die Verse nur hersagt, werden eure Schwierigkeiten möglicherweise noch größer werden.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir auch heute wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Sie hörten, von Alt Racker aufgezeichnet, eine Ansprache, die Bhagavan Sri Satya Sai Baba bereits 1984 gehalten hat und in der er sich auf die Kapitel 2 und 12 der Bhagavad Gita bezieht. Vielleicht auch für uns eine kleine Anregung, wieder einmal dieses wertvolle Werk aus dem Schrank zu holen und sich damit zu befassen. Sie hörten eine Sendung von Inge Sadai, die auch als Sprecherin zu hören war. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.